Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wenn Sie sich fragen, wer ich bin, sprechen Sie mich nach dem Gottesdienst an oder ignorieren Sie mich, wie Sie das möchten. Ich habe damals vor ungefähr 180 Jahren eine Ausbildung am CVM-Kolleg durchlaufen. Das war ein Studium in Kassel, in dem Theologie und Sozialpädagogik vermischt gelehrt wurden. CVM-Sekretär wollte ich werden. Hauptamtlicher im CVM mit der Bibel und am Arm Fußball spielen, das war so meine Fantasie, meine Vorstellung, die ich hatte. Ich habe dann schon früh eine Abbiegung genommen in meinem Leben, habe mich sehr aufs Predigen konzentriert und bis heute nicht als CVM-Sekretär gearbeitet. In unserer Ausbildung, in unserem Studium hatten wir auch das Fach Englisch. Und im Grunde diskutierten wir auch dort theologische Themen, nur halt 90 Minuten am Stück auf Englisch. Und eines Tages teilte unser Englischdozent ein paar kopierte Seiten aus einem Buch an uns alle aus. Da ging es um den Heiligen Geist. Wir alle lasen den Text und wir alle hatten im Grunde viel Mühe, auch nur die Hälfte zu verstehen, wie man Heiliger Geist eigentlich so auf Englisch sagen würde. Das war so eine der ersten Fragen, an denen wir ja vorbeikamen. Sagt man auf Englisch Holy Ghost oder sagt man Holy Spirit? Matthias sagte kein Wort. Stattdessen stand er einfach auf und ging nach vorne an die Tafel. Das tat er öfters, nichts sagen, aber plötzlich vorne an der Tafel stehen und irgendetwas Komisches anzeichnen oder irgendetwas Komisches anschreiben, dass die Position vorne eigentlich hervorragend mit einem Dozent bereits besetzt war, das interessierte ihn nicht, das war für ihn nie entscheidend. Und in dieser Situation unseres Englischunterrichtes war ihm Folgendes wichtig. Man dürfe die Begriffe nicht durcheinander würfeln, sagte er. Wer Holy Spirit sagen würde, würde etwas völlig anderes sagen, als wenn man Holy Ghost sagen würde, was die Illustration von ihm ja auch ganz wunderhübsch zum Ausdruck bringen. Ich möchte diese kleine Anekdote dafür nutzen, um etwas zum Ausdruck zu bringen, was ich bei mir selber festgestellt habe. Als Christ glaube ich dem biblischen Zeugnis, dass Gott sich in drei verschiedenen Personen offenbart hat. Als Gott der Schöpfer von Himmel und Erde. Als Jesus, der Sohn, der uns den Schöpfer als unseren Vater vorgestellt hat. Und als Heiliger Geist, der die Kraft Gottes in dieser Welt geheimnisvoll repräsentiert. Für alle, die dieses Beispiel noch nicht kennen, das ist wie mit Wasser, das es auch in unterschiedlichen Formen gibt. Als fließendes Wasser. Das ist die erste Erscheinungsform von Wasser. Zweitens als Dampf, wenn fließendes Wasser zum Beispiel gekocht wird. Und drittens als Eis, wenn Wasser gefroren ist. Drei verschiedene Zustände, aber immer Wasser. H2O. Drei verschiedene Personen, aber immer Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und was ich bei mir selber festgestellt habe, ist, denke ich an Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde, dann habe ich eine glasklare Vorstellung davon oder zumindest eine Idee, dass es sich hierbei um Gott handeln muss. The Master of the Universe, der, der von Beginn an war und der, der am Ende noch immer sein wird. Denke ich an den Sohn, an Jesus von Nazareth, der lehrte und predigte und heilte und Wunder tat und das Abendmahl zu sich nahm und gefangen genommen wurde und an einem Kreuz starb und am dritten Tage wieder auferstand von den Toten, um uns von aller Schuld zu erlösen und uns gleichzeitig die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, dann bekomme ich noch immer Gott in alledem gedacht. Das war in meinem Leben schon ein mühsamerer und weiterer Weg als zu Gott, den Schöpfer. Aber ja, Jesus ist der personifizierte Gott in Menschengestalt auf Erden, völlig Gott und doch auch völlig Mensch, auch das kriege ich nach längerer Anlaufzeit in meinem Leben gedacht. Aber der Heilige Geist, also, dass man da gerne mal zu einem Stift greift und ein Schlossgespenst malt oder auch eine Spirituosenflasche zeichnet, das kann ich ziemlich gut verstehen. Denke ich an den Heiligen Geist, dann habe ich immer am ehesten so eine Vorstellung davon, dass Gott in seinem Himmel sitzt und eine sehr göttliche Form eines Energy Drinks vom Himmel wirft, halt dorthin, wo er halt so treffen mag. So eine Art Zaubertrank, wie Asterix und Obelix ihn auch haben. Und wer den trinkt, also wer vom Geist Gottes erwischt wird, der hat Kräfte, die er ansonsten nicht hat. Petrus zum Beispiel, die alte Schissbuchs, fährt an Pfingsten auf einmal riesig groß auf, fängt bei Adam und Eva an und hört bei Ostern noch lange nicht auf und erklärt den Menschen auf Jerusalems Straßen um ihn herum, wie die Sache mit Gott im Allgemeinen und wie die Sache mit Jesus im Besonderen zu verstehen sei. Und alle, die da stehen, verstehen ihn, obwohl Petrus deren Sprachen nicht spricht. Das Element, die Kraft, die Energie, die besondere Fähigkeit, die Petrus auf einmal etwas tun lässt, was er vermutlich zuvor noch nie getan hat, das ist der Geist Gottes. Auf einmal da, in Form einer Feuerzunge, auf seinem Kopf und dann irgendwie in ihm drin, wie ein Zaubertrank. Immer wenn ich diese Begebenheit höre, dann denke ich nicht automatisch, da ist Gott höchstpersönlich in ihn gefahren und hat ihn von innen her erfüllt. Sondern ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass Gott dem Petrus von oben herab mit einer besonderen Begabung, mit einer besonderen Fähigkeit, mit einer besonderen Energie ausgestattet hat, die mal kommt und wieder geht und wieder kommt und wieder geht und, ich sage es noch einmal, wieder kommt und dann auch wieder geht. Ach, einmal geht noch. Und wieder kommt und wieder geht. Herzlich willkommen allen zurück in dieser Predigt, falls ihr abgeschwiffen seid. Und wieder kommt und wieder geht. Ich hörte eines Tages diese kleine Geschichte. Und ich habe keinerlei Mühe, mir vorzustellen, dass sie stimmt, weil ich Bibel lese. In Tschechien feierte eine Gemeinde an irgendeinem Sonntag irgendeinen Gottesdienst, ganz normal, wie jeden anderen Sonntag auch. Aber an diesem besonderen Sonntag, also der besonders werden sollte, bekam sie besonderen Zulauf. Eine christliche Gruppe aus Italien hatte sich zu Besuch angekündigt. Sie waren zu Besuch in Tschechien, guckten sich verschiedene Sachen an und hatten spontan Lust bekommen, weil Sonntag war, in einen Gottesdienst zu gehen. Zwar sprach keiner der Italiener Tschechisch und auch keiner der Tschechen Italienisch, aber irgendwie würde man ja dennoch gemeinsam christliche Gemeinschaft erfahren können, einfach weil man im Namen von Jesus zusammensaß. Auch wenn so ein bisschen die Gefahr drohte, dass die italienischen Touristen einschlafen könnten, einfach weil sie nichts verstehen würden. In der Mitte des Gottesdienstes fing der Pastor der Gemeinde an zu predigen. Selbstverständlich ganz hervorragend. Und dennoch war es eine harte Herausforderung für die Italiener, denn jetzt würde nun einer 15 oder 25 Minuten lang am Stück einen Monolog halten und sie würden nichts verstehen, weil er durchgehend auf Tschechisch monologisieren würde. Kurz nachdem der Pastor seine Predigt begonnen hatte, begann irgendwo im Gemeindesaal irgendwo ein Kind an, vielleicht 7 Jahre alt, an zu brabbeln. Für die Tschechen machte das, was das Kind da so vor sich hin plärrte, überhaupt keinen Sinn. Aber man schenkte dem Kind dann auch schon bald keine Beachtung mehr, weil das Herumgefasel des Kindes nicht allzu laut war und nicht störte. Als der Pastor fertig gepredigt hatte, selbstverständlich ganz hervorragend, hörte auch das Kind auf zu brabbeln. Nach dem Gottesdienst ging der Leiter der italienischen Gäste zum Pastor der Gemeinde und bedankte sich bei ihm stellvertretend für die Gastfreundschaft, die seine italienische Reisegruppe hier in der Gemeinde an diesem Morgen als Gäste empfunden hätte. Es wäre ganz besonders toll gewesen, führte er dann fort, dass man für sie persönlich extra dieses Kind abgestellt hätte, das seine Predigt ins Italienische übersetzt hätte, sodass man seiner Predigt mühelos folgen konnte. Skeptisch, wenn du eine solche Geschichte hörst? Na dann bist du jetzt im Thema, denn darum geht's. Um den Heiligen Geist und um Pfingsten, bei dem Unglaublichen, was in Jerusalem passierte. Und manchmal brauchen wir eine andere Geschichte, um zu verstehen, was wir da mehrmals im Jahr einfach so biblisch uns reinziehen und ohne Skepsis zur Kenntnis nehmen, nicht wahr? Denn wenn es stimmt, dass der Heilige Geist nichts Geringeres ist als einfach nur eine weitere Erscheinungsform von Gott, höchstpersönlich, der als Jesus von Nazareth Wasser in Wein verwandeln konnte und am dritten Tage von den Toten auferstehen konnte, dann wird er wohl eine tschechische Predigt mühelos ins Italienische übersetzt bekommen durch ein Kind. Und mit dem Inhalt der Predigt sollte sich Gott ja ohnehin ganz gut auskennen. Gott als Heiliger Geist ist ein Sprachverständiger. Kennt ihr den Babelfisch? Also zwei kennen ihn. Deswegen geht die Predigt an dieser Stelle fort, setze ich sie fort, weil alle anderen kennen ihn ja anscheinend nicht. Also der Babelfisch ist ein fiktives Lebewesen, das in dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis vorkommt. In diesem Roman entkommt die Hauptfigur Arthur Dent nur mit letzter Mühe und Not und viel Glück und Zufall in letzter Sekunde der Erde, die kurz daraufhin gesprengt wird, und findet sich daraufhin in einem Raumschiff im Weltall wieder. Nur spricht er keine der Sprachen, die alle Außerirdischen um ihn herum sprechen. Aber er entdeckt den Babelfisch, den er sich ins Ohr stecken kann. Dieses Lebewesen verknüpft sich daraufhin mit dem Sprachverständnis seines Gehirns, sodass es ihm ab diesem Augenblick möglich ist, jegliche Sprache, die im Weltall ansonsten noch so gesprochen wird, zu verstehen. Interessant hat, den nannte Douglas Adams, der Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat, den Babelfisch deshalb Babelfisch, weil er an die Sprachverwirrung denken musste, die in der Bibel beim Turmbau zu Babel in Genesis 11 erwähnt wird. Menschen bauen zusammen einen Turm. Aber sie sind dabei sehr stolz. Sie bilden sich sehr viel und letztendlich wollen sie größer werden als Gott. Daraufhin fährt Gott hernieder. Ein sehr schöner Sprachwitz an dieser Stelle durch die Bibel, by the way. Und verhindert die weitere Zusammenarbeit der Menschen, indem er sie fortan in den unterschiedlichsten Sprachen sprechen lässt. Keiner versteht den anderen mehr und das gemeinsame Bauprojekt muss deshalb letztlich erfolglos abgebrochen werden. An Pfingsten passiert nun genau das Gegenteil. Diese beiden Geschichten der Bibel sind das Memory-Pärchen, das Gegenstück zueinander. Menschen treffen in Jerusalem aufeinander. Zur Zeit des Pfingstfestes. Das ist ein Erntefest. Die Tore der Stadt stehen offen. Die Stadt ist vollkommen überfüllt mit israelitischen Juden, aber auch mit Parthern und mit Medern und mit Elamitern und mit Mesopotamiern und mit Kappadoziern und mit Ponten und mit Kleinasiaten und mit Phrygiern und mit Pamphylia. Und seid ihr noch mit mir? Es geht noch weiter. Und mit Ägyptern und mit Kyrenern und Römern und Kretern und Arabern. Also mehr als der halbe Mittelmeerraum ist in Jerusalem vertreten. Menschen aus Nordafrika, Menschen aus Südosteuropa, Menschen aus dem Vorderen Orient. Keiner dürfte den anderen verstanden haben. Und auf einmal tritt eine kleine Gruppe österlicher Jesusstellen, die Verrückten, das, also von der Vorstellung müsst ihr euch das so vorstellen, die verrücktesten Menschen, die zu der Zeit gelebt haben. Also die bekloppt vollkommen, die etwas glauben und zu sagen haben, was vollkommen absurd war. Drin, das muss man jetzt bilden. Vielleicht haben sie noch Feuerzungen auf dem Kopf. Gott selbst in seiner unsichtbarsten, aber vielleicht auch wundersamsten und kraftvollsten Art und Weise. Die Apostel um Petrus herum fangen nun an zu sprechen und alle, die da auf der Straße unterwegs sind in Jerusalem, verstehen sie. Als wäre ein Babelfisch oder eine siebenjährige Tschechin zwischen ihnen und den Aposteln. Es ist Gott selbst, der für eine Sprachverständigung sorgt und seine Leute dazu treibt, davon zu erzählen, was sie glauben. Liebe Leute hier in Jerusalem, so fängt Petrus an, hört mir zu. Jetzt muss er erstmal was klarstellen. Wir sind nicht besoffen. Er ist möglicherweise mal besoffen, aber wenn auf eins Verlass ist, dann nicht um diese Zeit. Da könnt ihr die Uhr nachstellen, wann wir besoffen sind und wann nicht, so ungefähr. Was hier und jetzt und in diesem Augenblick vor euren Augen passiert und vor euren Ohren passiert, das ist das, was der Prophet Joel schon vor Jahrhunderten vorhergesagt hat. In den letzten Tagen, so spricht Gott selbst, da will ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Übrigens ein theologischer Hinweis darauf, wann Endzeit begonnen hat, nur für alle, die das sehr genau terminieren wollen, im Grunde schon damals. In den letzten Tagen, so spricht Gott selbst, da will ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Und wer sich auf den Namen Jesus beruft, wie lange machen wir die Schriftlesung vor der Predigt? Im Telefonat habe ich gesagt, und wenn wir das auch noch alles vorlesen, da schläft die Gemeinde weg, da hört keiner mehr zu, weil es so lang ist. Nicht, weil es so langweilig ist, aber weil es so lang ist. Erst einmal in Fahrt predigt Petrus noch ellenlang weiter, weil wann hat man denn schon mal die Gelegenheit dazu, das Augenblick verstehen, obwohl Perser und Araber und Kreter und Römer im selben Augenblick verstehen, obwohl man nur ein aramäischer Fischer vermutlich ohne Schulabschluss ist. Den gibt es nicht. Und wir lernen, den Heiligen Geist, den gibt es nicht zum Selbstzweck. Den gibt es nicht dafür, dass man sich selber mal ganz toll findet, ganz großartig. Den Heiligen Geist, Gott in uns drin, den gibt es dafür, von Jesus klarzukommen. Überhaupt erstmal eine Hilfe haben, auf der Botschaft von Jesus klarzukommen und etwas, das alle übrige Welt vollkommen anzunehmen. Unsere Reise mit Jesus beginnt mit dem Heiligen Geist. Ohne ihn können wir nicht glauben. Da ist das Zeugnis der Bibel. Es wird aber nicht an deinem Wollen liegen oder möglicherweise an deiner beeindruckenden Lebensleistung. Es liegt ausschließlich an dem Erbarmen Gottes, dass du glauben kannst. So wie Gott das Herz des Pharaos verstocken konnte, so kann Gott auch heute noch die Herzen von Menschen verstocken, sodass sie nicht glauben können, wenn er das so will. So schreibt es Paulus an die in der Weltstadt Rom verstreuten Christen, die er nicht persönlich kennt, denen er sein Kommen ankündigt, im Brief an die Römer. Und daneben legen wir noch eine kleine Geschichte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Am Schabbat, so schreibt es Lukas, gingen wir raus vor die Stadt an den Fluss, Dort setzten wir uns zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau, die an den Gott der Juden glaubte und die Lydia hieß und eine Purpurhändlerin war, der wurde von Gott das Herz so aufgetan, 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 dass sie Paulus ganz genau zuhören mochte. Daraufhin ließ sie sich taufen. Wir brauchen den Heiligen Geist, diese Verstehkraft in uns drin, um zum Glauben an Jesus kommen zu können. Wer glaubt, kann sich darauf nichts einbilden. Es ist ein Geschenk, das über dich gekommen ist. Ansonsten aber für das Weitere gibt es den Heiligen Geist nicht zum Selbstzweck. In dem Augenblick, wo du verstanden hast, wer Jesus für dich ist, da wird der Heilige Geist in dir aus einer Glaubenskraft zu einer Sprechkraft, zu einer Zeugniskraft. Und sie treibt dich zum Bekennen und zum Predigen und zum Bezeugen von dem, was du glauben darfst, wenn du bezeugen magst. Denn ich habe beim Lesen und Verstehen des Pfingstereignisses, wie es in der Apostelgeschichte 2 steht und vorhin von Tom vorgelesen wurde, nicht den Eindruck, dass da auf einmal ein ferngesteuerter Petrus auf der Straße in Jerusalem steht und blechern und mechanisch wie ein Roboter wiedergibt, wozu der Heilige Geist ihn möglicherweise gegen seinen Willen zwingt. Und auch das Kind in Tschechien schien recht altersgemäß kindlich und vergnügt und befreit zu brabbeln. Wir haben die Freiheit, das auch zu lassen, zu brabbeln und zu predigen. An Pfingsten aber, so sagt man so schön, da ist die Geburtsstunde der Kirche und zugleich die Geburtsstunde der Mission. Und wie man das mal auseinanderreißen konnte, Kirche und Mission, das will mir nicht in den Kopf. Und ich habe in meiner übrigen Arbeit sehr viel mit Kirche und Kirchenvorständen zu tun. Und immer, wenn ich das Wort Mission verwende, habe ich den Eindruck, ich müsse mich im Anschluss dafür bei Ihnen entschuldigen, dass ich dieses Wort verwendet habe. Das Wort missionarisch ist im Kreise meiner nichtgläubigen Bekannten und Freunde eigentlich schon akzeptierter, als wenn ich mich im Raum der Kirche aufhalte. Warum das so ist? Ich werde vermutlich mit dieser Frage sterben. Ich weiß es nicht. Wir müssen auch bezeugen wollen. Zum Beispiel in den nächsten 7 Tagen. Da, wo es sich anbietet. Und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, andere Menschen zu überfallen, sie zu fesseln und ihnen eine Bibel von links nach rechts durch ihr Gehirn zu drücken, ob sie das nun wollen oder nicht. Leben mit dem Heiligen Geist heißt andererseits aber für mich, auf Chancen zu warten, an Chancen zu glauben und dann auch diese Chancen, so unvollkommen, wie wir das machen, alle, ihr, ich, der Papst, alle, diese Chancen zu nutzen. Der Heilige Geist, der göttliche Babelfisch in dir drin, der will zum Reden kommen. Der will eine Möglichkeit erhalten, dass eine Lydia zum Glauben kommt, wenn Gott es in seinem Ratschluss für richtig befunden hat, wird das passieren. Und wer weiß schon, wann das ist, sein Ratschluss. Und das soll auch mein letzter Punkt für heute sein. Wenn wir über Mission nachdenken und wenn wir glauben wollen, dass der Heilige Geist aus uns heraus wirken möchte, dann könnten wir den Eindruck bekommen, dass es an unserer Güte liegt, an unserer Entscheidung liegt, an unserer Freundlichkeit liegt, dass wir dem Herrn der Welt durchaus auch mal die Möglichkeit einräumen, an unserer Mission mitzuwirken. Aber es ist exakt verkehrt herum. Nicht Gott durch seinen Heiligen Geist hat Anteil an unserer Mission, sondern wir haben Anteil an der Missio Dei. Das ist die Mission Gottes, die er auch ausgerechnet hinbekommt. Aber weiß der Kuckuck warum? Er will ausgerechnet dich und mich dabei haben. Das ist ein ziemlich bekloppter Plan, aber Gott hat so einige bekloppte Pläne. Da gibt es keinen, der zu unbegabt ist. Darauf weist Paulus immer wieder hin. Da gibt es keinen, der möglicherweise Gott zu oft enttäuscht hätte. Das sehen wir an Petrus, der jetzt hier der Pfingstheld wird, aber ein paar Wochen vorher so tat, als würde er Jesus gar nicht kennen. Da gibt es keinen, der moralisch nicht in Frage käme. Im irdischen Stammbaum von Jesus, und das ist schon der erste moralische Skandal des Evangeliums, da hat Jesus noch gar nichts gemacht, da finden wir Rahab, eine Prostituierte, Stammhalterin Jesu und Helferin der Kundschafter Israels bei der Einnahme Kanaans. Weiß der Kuckuck, wieso Gott uns mit dabei haben will, insbesondere dich, Tom? Seitdem ihm der Mensch im Paradies abhanden kam, geht Gott ihm nach. Gottes erste Reaktion auf den Sündenfall ist nicht die Verbannung, nicht die Bestrafung, nicht die Konsequenz, nicht die Verurteilung. Gottes erste Konsequenz auf den Sündenfall im Paradies ist: Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Du warst immer hier. Du hast dich nie verstecken müssen. Adam, wo bist du? Und er wünscht sich von uns, dass wir es ihm bei seiner Mission gleich tun. Also, was können wir uns möglicherweise für die nächsten 7 Tage vornehmen, jetzt in diesem Augenblick innerlich? Wo können wir es Gott und seiner Mission in unserem Umfeld gleich tun? Wo wollen wir fest darauf vertrauen, dass es Gott mit seinem Geist in uns drin selbst ist, der unser Zeugnis eine andere Person möglicherweise verstehen lässt, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist, weil Gott sich erneut über einen weiteren Menschen erbarmen möchte? Das macht das Missionarischsein auch so entspannt. Mein bester Freund, jetzt bin ich 47 Jahre alt, wir kennen uns seit der Schulzeit, 40 Jahre, kein Christ. An mir liegt es nicht. Wohin will dich der Geist Gottes in den nächsten 7 Tagen locken? Amen.